Die Gnade und der Friede des Herrn sei mit euch allen. Amen. In ihr Leben, liebe Familienhund, liebe Familie Pfirsch und liebe Trauergemeinde, ist der Tod getreten. Wir müssen heute Abschied nehmen von Herrn Professor Dr. Friedrich Hund, der in der vergangenen Woche am Ostermontag in dem bemerkenswerten, um nicht zu sagen biblischen Alter von 101 Jahren gestorben ist. Zu Ende ist die Freude, die Arbeit und auch die Last eines Lebens. Wir wollen bedenken, wie wir das ertragen können und uns dazu des Glaubens erinnern und auf das Wort Gottes hören, das uns zum Leben helfen will. So spricht Gott, der Herr: Fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöst. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du bist mein. Wir wollen beten mit den dankbaren Worten des 103. Psalms. Lobe den Herrn, meine Seele, und was in mir ist, seinen heiligen Namen. Lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat, der dir alle deine Sünde vergibt und heilet alle deine Gebrechen, der dein Leben vom Verderben erlöst, der dich krönt mit Gnade und Barmherzigkeit. Barmherzig und gnädig ist der Herr, geduldig und von großer Güte. Er wird nicht für immer hadern, noch ewig zornig bleiben. Er handelt nicht mit uns nach unseren Sünden und vergilt uns nicht nach unserer Missetat. Ein Mensch ist in seinem Leben wie Gras. Er blüht wie eine Blume auf dem Felde. Wenn der Wind darüber geht, so ist sie nimmermehr da, und ihre Stätte kennt sie nicht mehr. Die Gnade aber des Herrn währt von Ewigkeit zu Ewigkeit über denen, die ihn fürchten, und seine Gerechtigkeit auf Kindeskind bei denen, die seinen Bund halten und gedenken an seine Gebote, dass sie danach tun. Amen. Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist, wie auch jetzt, so in alle Zeit. Amen. Als Lesung hören wir einen Abschnitt aus dem Römerbrief, aus dem 8. Kapitel. Ist Gott für uns, wer mag wider uns sein, der auch seinen eigenen Sohn nicht verschont hat, sondern hat ihn für uns alle dahingegeben, wie soll er uns mit ihm nicht alles schenken? Wer will die Auserwählten Gottes beschuldigen? Gott ist hier, der gerecht macht. Wer will verdammen? Jesus Christus ist hier, der gestorben ist, ja vielmehr, der auch auferweckt ist, der zur Rechten Gottes ist und vertritt uns. Wer will uns scheiden von der Liebe Gottes? Ich bin gewiss, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Mächte noch Gewalten, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, weder Hohes noch Tiefes, noch keine andere Kreatur uns scheiden kann von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn. Wort des lebendigen Gottes. Amen. Lassen Sie uns nun miteinander das Lied auf Ihrem Liedzettel oder in Ihrem Liederbuch, die Nummer 103, Gelobt sei Gott im höchsten Thron, dort die Strophen 1, 4 und 5 singen. Gnade sei mit euch und Friede von dem, der da ist, der da war und der da kommt. Amen. Liebe Trauergemeinde, liebe Familien Hund und liebe Familie Pfirsch, auf ein langes Leben konnte ihr Vater, Großvater und Urgroßvater Friedrich Hund zuletzt zurückblicken, indem ihm noch dazu Schaffens- und Wirkenskraft bis ins hohe Alter geschenkt war. Wer hätte 1956 gedacht, dass Professor Hund, als er bereits 60-jährig in das geliebte Göttingen berufen wurde, noch weitere bald 40 Jahre, 38 sind es wohl genau gewesen, der Wissenschaft und dem wissenschaftlichen Nachwuchs würde zur Verfügung stehen. Wenn Sie ihn doch früher berufen hätten, soll er damals im Blick auf die noch wenigen anstehenden Jahre vor der Emeritierung gesagt haben. Aber sein bis zuletzt wacher, an allem anteilnehmender Geist, seine Freude am Lehren, gekoppelt mit der Gabe der Anschaulichkeit, soweit so etwas in der theoretischen Physik möglich ist, und des Humors, seine eiserne Selbstdisziplin und wohl nicht zuletzt auch die tatkräftige Unterstützung seiner Frau, hat aus dieser letzten Berufung eine lange Periode fruchtbaren wissenschaftlichen Wirkens gemacht. Nachdem seit dem Tode seiner Frau vor über 2 Jahren sich sein Lebensradius zusehend einschränkte, physisch, nicht geistig, ist er am Montag der vergangenen Woche endgültig eingeschlafen. Er hat nicht nur ein biblisch anmutendes Alter erreicht, er ist auch an Ostern, dem zentralen christlichen Fest, gestorben. Ich möchte mich deswegen für das geistliche Bedenken des Abschieds, für den wir uns versammelt haben, auf einen Spruch beziehen, in den die Ostergeschichten im Johannesevangelium gewissermaßen münden. Johannes 20, 29. Selig sind, die nicht sehen und doch glauben. Das mag erst einmal ein befremdliches Wort sein bei der Würdigung eines großen und engagierten Naturwissenschaftlers. Sein Werk lebte ja gerade davon, sichtbar im Sinne von Natur in ihren Zusammenhängen und Funktionsweisen durchsichtig und verstehbar zu machen. Selbst wenn ein theoretischer Physiker dabei natürlich die Ebene des Augenscheins und der Anschaulichkeit verlassen muss. Nicht von ungefähr vielleicht hat Professor Hund für sich eine gewisse Distanz zu Religion und Kirche diagnostiziert. Vor allem war ihm der Absolutheitsanspruch des Christentums, der Anspruch auf Alleingültigkeit, anstößig. Ihn, der als junger Forscher in jenen glücklichen 20er Jahren in Göttingen hautnah miterlebt und Anteil daran hatte, wie Standpunkte, die auf der bisherigen Denkebene absolut und für sich genommen einander widersprachen, sich auf einer neuen Denkstufe dann doch als komplementär vereinbaren ließen, musste solch ein Anspruch reserviert stimmen. In diesem weiten Horizont war ihm dann aber auch wieder die Begrenztheit der eigenen Wissenschaft, die Welt und das Leben als Ganze zu erklären, bewusst, weswegen er Glaube und Kirche durchaus ihr Recht einräumte, bei seinen Kindern diesbezügliches Engagement auch unterstützte und auch selbst seinen Platz doch in der Kirche sah. Auf diesem Hintergrund der Versuch eines Gesprächs. Selig sind, die nicht sehen und doch glauben. Dies ist ein Wort, das das Ringen der frühen Christenheit um den dem christlichen Glauben ganz eigenen Zugang, nicht nur zu Ostern, sondern überhaupt zu Gott, spiegelt. Vordergründig wird darin die historische Distanz zum Osterereignis verarbeitet. Ein Problem, das sich für uns heute durch die historische Methode sogar noch einmal zu verschärfen scheint. Selig sind, die nicht sehen und doch glauben. Wobei jener Satz nicht bestreiten will, dass natürlich auch historische Vergewisserung bei dem Gegenstand angemessener Methode, wie überhaupt klare geistige Durchdringung und vor allem existenzielle Verifikation im christlichen Glauben, ihren Platz und ihr Recht haben. Insofern geht es bei dem Satz hintergründig um mehr. Nach neutestamentlichem und christlichem Bekenntnis konzentriert sich der Zugang zu Gott in der einen Person Jesus Christus. In ihm wurde Gott Mensch und in seinem Kreuzestod durchschritt Gott die Abgründe der Menschheit zu ihrem Heil. Das ist die Botschaft von Ostern, aus der sich dann allerdings auch der sogenannte christliche Absolutheitsanspruch ableitet. Und auch nicht einfach weggewischt werden kann, wenn die Christenheit sich nicht ihrer Sache entziehen will. Aber was ist das für ein Anspruch auf Alleingültigkeit? Auf dem Hintergrund des zitierten Wortes, so meine ich, beschränkt er sich selbst doch auf einen Moment ein. Dass sich Gott in Jesus Christus der Menschheit für ihr Heil öffnet, bedeutet ja, Gott schenkt seine Liebe. Gott kommt von sich aus zu uns Menschen. Gott gibt sich selbst bedingungslos. Die angemessene Antwort darauf ist allein unbedingtes, absolutes Vertrauen auf die Tat Gottes in Jesus Christus. Darauf kommt es an, nicht auf ein beliebiges Fürwahrhalten, sondern auf das unbedingte, absolute Vertrauen in die Liebe Gottes. Vertrauen, das sich dann auch in Versagen, persönlichem und kollektivem, in schwerem Schicksal, auch angesichts zerstörter und bedrohter Hoffnungen und nicht zuletzt auch im Angesicht des Todes zu bewähren hat. Und auch erst in dieser Bewährung kommt dieses Vertrauen zu seiner Fülle. So ist es gemeint. Selig sind, die nicht sehen und doch glauben. Das heißt, in der Unbedingtheit dieses Vertrauens in die Liebe Gottes, einzig in der Unbedingtheit dieses Vertrauens in die Liebe Gottes, verhält sich der christliche Glaube angemessen zu seiner Absolutheit. Darauf beschränkt sich die Absolutheit. Und darin muss sie, meine ich, auch um der Menschen willen bewahrt werden. Aber etwa sich zur Herrschaft über anderes aufwerfen, Wissenschaft oder Politik und anderes, darf sie nicht, ohne ihr Wesen zu verraten. Im Gegenteil, dieses unbedingte Vertrauen, dass das Heil des Einzelnen und der Welt in dem einen Jesus Christus Gottes beschlossene Sache ist, macht, so meine ich, erst recht frei, sich der Welt, so wie sie uns begegnet, in der Natur, aber auch geistig, sozial, politisch, religiös, mit ihren Chancen, Herausforderungen und Gefährdungen, engagiert und offen, aber unideologisch und so ohne Anspruch auf Absolutheit zuzuwenden. Letzteres war auch, wenn ich es recht verstanden habe, das Ideal, das der Forscher und auch der Mensch Friedrich Hund verfolgt und verkörpert hat. Als Wissenschaftler wird er gleich noch in sehr viel angemessenerer Weise, als ich es tun könnte, gewürdigt werden. Aber Sie, liebe Familien Hund und liebe Familie Pfirsch und viele der Kollegen, Schüler, Mitbewohner und andere, nehmen auch Abschied von ihm als Menschen. Von ihm als Menschen, der seine liebenswürdigen und unvergesslichen Stärken hatte. Dass wir so zahlreich hier versammelt sind, hat wohl, denke ich, nicht allein mit seiner überragenden wissenschaftlichen Bedeutung zu tun, sondern auch mit seiner großen Menschlichkeit. Aber sie nehmen auch Abschied von ihm als einem Menschen mit Schwächen und Fehlern. geistlich Abschied nehmen, wie wir es mit diesem Trauergottesdienst tun, heißt ihn als Menschen mit seinen Stärken und Schwächen der unbedingten Liebe Gottes in Jesus Christus und der Hoffnung von Ostern anzubefehlen. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle unsere Vernunft, der bewahre unsere Herzen und Sinne in Jesus Christus, unserem Herrn. Amen. Lassen Sie uns nun miteinander das Lied 99 Christ ist erstanden singen. Wir hören nun noch vier Gedenkworte.
Sehr geehrte Familie Hund, meine Damen und Herren, die Georg-August-Universität verabschiedet sich in Dankbarkeit von Friedrich Hund. Im von der Physik bestimmten Teil seines Lebens gehörte er als Doktorand, Assistent, Hochschullehrer und Emeritus unserer Universität mit Unterbrechungen über ein Dreivierteljahrhundert lang an. Damit begleitete er persönlich fast 30% der gesamten Geschichte der Universität seit ihren Anfängen im Jahre 1737. Eine gewisse Wehmut überkommt uns heute, weil eine letzte persönliche Verbindung zu den Gestaltern der Göttinger Physik in ihren legendären 20er Jahren abgerissen ist. Hund selbst sprach in seiner vor 10 Jahren erschienenen Geschichte der Göttinger Physik von den glücklichen 20er Jahren. Wenn er selbst, dessen präzise Sprache jeden unnötigen Schnörkel vermied, dieses Wort gebrauchte, dann empfand er die Zeit vor den teilweise unglücklichen 30er Jahren der Göttinger Physik auch wirklich und persönlich als glücklich. Die Bewunderung für Friedrich Hund weit über sein Fach hinaus basiert sicher auch auf dieser Sprache, die sich seinem Auditorium bis ins höchste Alter meisterhaft anpasste und auch beim Nichtphysiker den Eindruck aufkommen ließ, etwas verstanden zu haben. In seinen letzten Lebensjahren ist Friedrich Hund gelegentlich als Legende und Nestor der Physik bezeichnet worden. Mich persönlich beeindruckte seine bis zuletzt jugendliche Neugier, die so gar nicht zu diesen Begriffen passen will. Als Ordinarius für theoretische Physik ist Friedrich Hund, wir hörten es gerade, im relativ hohen Alter nach Göttingen berufen worden. Fast 40 Jahre lang wirkte er hier noch. Zu seinem 100. Geburtstag erschien seine Geschichte der physikalischen Begriffe. Es war, solange er bis vor kurzem am Leben der Universität teilnehmen konnte, ein wirklich gesegnetes hohes Lebensalter. Das wissenschaftliche Lebenswerk Friedrich Hunds ist vielfach gewürdigt worden. Er wird mit der Georgia Augusta immer verbunden bleiben.
Liebe Familien Hund und Pirsch, verehrte Trauergemeinde, im Namen der Fakultät für Physik überbringe ich als Dekan den Ausdruck tiefer Trauer und des Beileids. Ich spreche dabei auch im Namen der Mitglieder des Instituts für Theoretische Physik, in deren Kreis Friedrich Hund die letzten 40 Jahre seines der Wissenschaft gewidmeten Lebens gewirkt hat, und kann sicher sein, dass ich auch seine Schüler und viele Kollegen in aller Welt mit einschließe. Friedrich Hund gehörte zu den großen theoretischen Physikern. Er war ein herausragender Lehrer und ein Mensch, der denjenigen, die mit ihm gearbeitet haben, durch seine Bescheidenheit und menschliche Wärme, durch die Geradlinigkeit seiner Überzeugungen, seine Unbestechlichkeit und seinen persönlichen Mut unvergessen bleiben wird. Friedrich Hunds wissenschaftliche Tätigkeit begann 1921, als er sich entschloss, nicht die normale Laufbahn eines Studienrats einzuschlagen, sondern sein Leben der Wissenschaft zu widmen. Er hatte das Glück, in einer Zeitspanne in Göttingen tätig zu sein, in der durch die Professoren Born und Frank mit ihren jungen Mitarbeitern bahnbrechende Entwicklungen in der Physik stattfanden und die deshalb häufig als das goldene Zeitalter der Physik in Göttingen bezeichnet wird. Er verfügte über den physikalischen Einblick, der es ihm ermöglichte, aktiv an diesem wissenschaftlichen Durchbruch teilzunehmen, indem er die hier entwickelte Quantenmechanik unverzüglich auf die Deutung der Atomspektren sowie später der Molekülspektren anwandte und durch seine Erfolge dann auch die weitere Entwicklung der Theorie mit beeinflusste. Die begeisterte Äußerung von Max Born über die Arbeiten von Heisenberg, Jordan und Hund in diesen Jahren ist vielfach zitiert worden. Überhaupt ist über Friedrich Hunds wissenschaftliche Leistungen angesichts der Jubiläen in den vergangenen Jahrzehnten mehrfach berichtet worden. Ich möchte deshalb hier darüber nicht mehr im Detail sprechen. Friedrich Hunds Art, Wissenschaft zu treiben, ist ein eigentlich phänomenologischer Zugang, bei dem die mathematische Theorie wichtig ist, aber Einsicht in die Natur der Dinge und Intuition eine starke Rolle spielen. So sagt er in dem im Dezember 1944, kurz vor Ende des Zweiten Weltkriegs, geschriebenen Vorwort zum ersten Band seines Lehrbuchs der theoretischen Physik, also dem ersten Band der sogenannten Roten Hunde, der Absicht, zu geordneten Denken über die Natur zu erziehen, entspricht es, wenn die grundlegenden Begriffe an einfachen Beispielen dargelegt werden. Die mathematische Verknüpfung braucht aber nicht am Anfang zu stehen, sie ist aber häufig nötig, um einer Vorstellung die letzte Verschärfung zu geben. Im Mittelpunkt seiner Vorlesungen stand das Grundsätzliche, nie der Formalismus. Seine Art zu denken war präzise, er ließ keine sprachlichen und gedanklichen Ungenauigkeiten durchgehen. Er konnte die Essenz von komplizierten physikalischen Sachverhalten in wenigen Sätzen so zusammenfassen, dass sie klar verständlich wurden. Karl Friedrich von Weizsäcker erinnert sich so: Hund war der vollkommene Lehrer des Gesamtzusammenhangs. Er war nicht zu betrügen. Friedrich Hund war es vergönnt, nach seiner Emeritierung noch über eine Zeitspanne von 30 Jahren als Wissenschaftler und hochverehrter Lehrender tätig sein zu dürfen. Dies kommt einem zweiten Berufsleben gleich. Diese Zeit war wesentlich der Klärung der begrifflichen Grundlagen der Physik gewidmet, einem Gebiet, auf dem Hund wiederum wegweisende Publikationen vorgelegt hat. Diejenigen, die Hund näher kannten, ein Privileg, das ich selbst nicht genossen habe, berichten von seiner menschlichen Wärme und Integrität. Hund hat stets, auch im Rückblick auf sein eigenes Leben, seine eigenen Beiträge geringer gewertet, als sie es tatsächlich waren, und hat seine Schüler bei der Gewinnung ihrer eigenen wissenschaftlichen Identität selbstlos gefördert und sich, falls erforderlich, auch schützend vor sie gestellt. Generationen von Kollegen und Schülern haben deshalb Friedrich Hund lieben und ehren gelernt. Diese Offenheit, verknüpft mit einem herausragenden Intellekt, haben schon seine Kommilitonen bemerkt, als er als Erstsemester 1915 in Göttingen zu studieren begann. Zumindest lobte ihn so mein Vater, der ebenfalls Erstsemester mit Fritz Hund in jenem Kriegsjahr Mathematik und Physik studierte. Vermutlich sind sie auch als Wandervögel hinaus in die Natur zusammengezogen. Hunds Wirken in den Kriegs- und Nachkriegsjahren gibt eindrucksvolle Beispiele für sein Eintreten für die Freiheit der Wissenschaft von politischer Bevormundung. Seine akademische Gesinnung ist zuweilen apolitisch genannt worden, aber sein Eintreten für die Zulassung zum Studium allein aufgrund der Begabung ist politisches Handeln gewesen. Ein Handeln, das in der Konsequenz dazu führte, dass er 1948 bereits nach etwas mehr als einem halben Jahr das Amt des Rektors der Universität Jena wieder abgab. In seiner Haltung gegenüber den Ansprüchen der politischen Machthaber war er unbestechlich. Er hat sich das Leben nie leicht gemacht, wenn es darum ging, seine Ideale zu verteidigen. Der Verlust an Weltoffenheit in beiden totalitären Regimen hat die wissenschaftliche Arbeit von Friedrich Hund leider nachhaltig beeinträchtigt. Friedrich Hund war nicht nur ein großer Physiker, sondern auch ein bewundernswerter Mensch. Die Wissenschaft war sein Lebensinhalt und führte ihn zu einem tiefen Verständnis der Naturzusammenhänge. Die Ehrfurcht vor der Natur kennzeichnet nicht nur den Wissenschaftler, sondern auch den Menschen, Friedrich Hund. Die Verbundenheit mit der Natur ist Ausdruck aus der Herkunft, aus der Jugendbewegung. Friedrich Hund hat zusammen mit seiner Frau, der Mathematikerin Ingeborg Seinsche, ein langes, erfülltes Leben genießen dürfen. Er ist uns ein Beispiel, wie man mit unerbittlicher Strenge nach der Wahrheit forschen und wie man mit Nachsicht und Einfachheit den Mitmenschen begegnen soll. Er wird uns unvergessen bleiben.
Sehr geehrte Familie Hund, meine Damen und Herren, die Akademie der Wissenschaften zu Göttingen verneigt sich vor ihrem verstorbenen Ehrenmitglied Friedrich Hund. Als Friedrich Hund 1957 nach Göttingen als Professor zurückkehrte, war er bereits Mitglied der Sächsischen Akademie der Wissenschaften, der Leopoldina und der Berliner Akademie der Wissenschaften. 1958 wurde er in die Göttinger Akademie gewählt und er diente ihr wie der Universität in einzigartiger Weise. Sein Schüler Eilenberger beschreibt Friedrich Hund als zierlich, drahtig, leise, asketisch, umfassend gebildet und von äußerster Selbstdisziplin. So lernte auch ich Friedrich Hund auf den Sitzungen der Göttinger Akademie der Wissenschaften kennen. Schon über 80-jährig saß er da, leicht nach vorn gebeugt, die Ohrmuschel manchmal mit der Hand vergrößernd und hörte den Vorträgen zu. Und dann kamen Fragen, leise und liebenswürdig gestellt, aber eine präzise Antwort einfordernd. Häufig kamen Diskussionsbeiträge, die ihn immer wieder zur Physik zurückführten. Als Nicht-Physiker gewann man den Eindruck, dass hier ein hochverdientes Akademiemitglied, ein Universitätslehrer mit phänomenaler Ausstrahlung saß, in erster Linie aber doch ein Physiker. Diese Wissenschaft in einer Tiefe und in einer Breite ausschöpfend, die durchaus als einmalig bezeichnet werden darf. Friedrich Hund hat die Ausschließung beispielsweise der lebendigen Natur aus seinem Denken auch selber als Verzicht gesehen, aber als Gegenleistung angeführt, dass der menschliche Geist durch die Physik Erkenntnisse von einer Sicherheit und Unanfechtbarkeit, einer Schärfe und Geschlossenheit empfing, wie durch keine andere Erfahrungswissenschaft. Fachleuten steht sicher eher ein solches Urteil zu, wenn aber mein Eindruck von seinen Schriften richtig ist, dann war Friedrich Hund der größte Advokat der Physik in diesem Jahrhundert. Ämter waren seine Sache nicht. Vielleicht hatte seine kurze Amtszeit als Rektor der Universität Jena mit massiver kommunistischer Pression tiefe Spuren hinterlassen. So war er auch nicht für das Amt des Präsidenten der Akademie zu gewinnen, aber er hat ihr in vieler Hinsicht gedient, in erster Linie durch das Gewicht seiner Persönlichkeit und durch sein Ansehen, welches auch Teil des Ansehens der Akademie wurde. Die Akademie trauert mit der Familie um Friedrich Hund. Sie wird ihm ein besonders ehrendes Andenken bewahren.
Sehr verehrte Familie von Friedrich Hund, verehrte Trauergemeinde, Friedrich Hund war Ehrenmitglied der Deutschen Physikalischen Gesellschaft. In ihrer nunmehr 152-jährigen Geschichte hatte diese unsere wissenschaftliche Gesellschaft nur 41 Ehrenmitglieder, darunter Wilhelm Röntgen, Max Planck, Otto Hahn, Lise Meitner und Friedrich Hunds Lehrer Max Born. Nur drei unserer Ehrenmitglieder sind noch am Leben. Da wir seit einigen Wochen mehr als 30.000 Mitglieder zählen, erkennen Sie die ganz außergewöhnliche Hochachtung, die die Physiker, nicht nur die Physiker in Deutschland, sondern die Physiker in der ganzen Welt, Friedrich Hund entgegenbrachten. Kein grundlegendes Lehrbuch der Physik oder der Chemie und keine grundlegende Vorlesung über den Aufbau der Atome oder der Moleküle kann darauf verzichten, die Arbeiten Friedrich Hunds zu behandeln. Denn Friedrich Hund hatte die entscheidenden Gedanken für das physikalische Grundproblem der Chemie, die Theorie oder, wie Friedrich Hund selbst schrieb, das Verständnis der chemischen Bindung. Aus diesem Grunde wurden Friedrich Hund neben zahlreichen hohen Auszeichnungen im September 1974 von der Deutschen Physikalischen Gesellschaft und von der Gesellschaft Deutscher Chemiker gemeinsam der äußerst selten verliehene Otto-Hahn-Preis verliehen. Friedrich Hund hat die in unseren Tagen so viel beschworene und auch geforderte Interdisziplinarität der Wissenschaften längst zuvor praktiziert, obwohl er als theoretischer Physiker scheinbar von der Chemie weit entfernt war, deren Erfolge wurden damals noch nicht physikalisch begründet, erst nach Hund. Ich zitiere aus der Verleihungsurkunde: geehrt werden soll mit der Verleihung des Otto-Hahn-Preises an Friedrich Hund auch der Gelehrte, der gleich dem Namenspatron des Preises bei allen Erfolgen und Anerkennungen jeder Äußerlichkeit abhold, in stillem, steten Fleiß der Wissenschaft und der Reinerhaltung diente und ihrer Reinerhaltung diente. Noch vor wenigen Jahren hat Friedrich Hund das inzwischen stark zunehmende Phänomen des Pessimismus gegen die Naturwissenschaften und gegen die Technik und die Ängstlichkeit irritiert. Ich zitiere aus einem veröffentlichten Interview mit dem damals 96-Jährigen. Friedrich Hund sagt, die Zeiten waren auch früher unsicher, aber da gab es ein gewisses Vertrauen in die Natur, ein Gefühl, eingebettet zu sein. Das scheint mir heute in unserer nüchternen Zeit verloren. Es ist eben ein Unterschied, sagt Friedrich Hund, ob man sich als Zufallsprodukt der Evolution oder als Kind Gottes auffasst. In seinen wissenschaftlichen Werken, in seinem Geist und in der Wahrheit, die er aufgedeckt hat, ist Friedrich Hund unsterblich.